Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Heute sind Wahlen in Mosambik. Ja, jetzt denken vermutlich einige, was geht uns das hier an in Europa? Ich kann Ihnen sagen, eine Menge. Mosambik war eine der ältesten Kolonien Europas, genauer gesagt der Portugiesen.
Im Jahre 1498 entdeckte Vasco da Gama den Seeweg nach Indien und gelangte dabei nach Mosambik. Nicht einmal 10 Jahre später, 1507, wurde der erste portugiesische Gouverneur für die neue Besitzung ernannt.
Rund 500 Jahre sollte Portugals Herrschaft in Ostafrika dauern, bis zur Unabhängigkeit 1975. Aus Mosambik wurde die Volksrepublik Mosambik, ein sozialistisches Land, übrigens mit engen Beziehungen zur DDR, dessen Entstehung große Sorgen in der Region auslöste, wie unser Korrespondent 1975 schilderte.
Volksrepublik Mosambik, dass es eben diese Vorstellung ist, einer Volksrepublik, die hier in Südafrika den Regierenden, aber auch der breiten Masse besonderes Kopfzerbrechen bereitet. Aus eben jenem Grunde, dass es dort ein sozialistisches, ein schwarzsozialistisches System in Mosambik geben wird.
Und das gab es dann auch, mit Verstaatlichungen und ein Parteiensystem. Die Befreiungsbewegung Frelimo besetzte schnell die Schalthebel, das gefiel aber nicht allen im Land und so kam es dann zum blutigen, jahrelangen Bürgerkrieg, der erst 1992 mit dem Friedensabkommen von Rom endete. Und heute? Heute streiten die Gegner von damals noch immer an der Wahlurne. Die Befreiungsbewegung Frelimo gegen die Opposition der Renamo. Es geht um Frieden, es geht um den riesigen Korruptionsskandal, der das Land 2016 in eine Wirtschaftskrise gestürzt hat. Und dazu kamen auch noch im Frühjahr die beiden Zyklone, die das Land verwüsteten. Wie lebt es sich in all dem? Leonie March war unterwegs in Mosambik.
Flora George hängt Wäsche zum Trocknen auf die Leine vor ihrem Haus. Oder eher ihrer Behausung. Denn die ist nicht aus Stein gebaut, sondern aus Wellblech. Hier in Infolene, einem Viertel von Matola, wohnt die 37-Jährige mit ihren 7 Kindern und ihrer alten Mutter. Die Familie lebt von der Hand in den Mund.
Manchmal gehe ich zu einer Familie und putze ihr Haus. Dafür geben sie mir etwas Reis und andere Lebensmittel. Ansonsten suche ich dort drüben in der Müllhalde nach Dingen, die noch gebraucht und verkauft werden können.
Flora George ist eine zierliche Frau mit dem Körperbau einer Teenagerin. Das könnte darauf hinweisen, dass sie bereits als Kind chronisch mangelernährt war, so wie über 40% der Kinder in Mosambik. Ganze 80% der Bevölkerung können sich keine adäquate Ernährung leisten, schätzt das Welternährungsprogramm. Durch Dürre, Überschwemmungen und die beiden Zyklone, die im Frühjahr große Regionen im Norden des Landes verwüstet hatten, hat sich die ohnehin prekäre Lage weiter zugespitzt. Menschen ziehen vom Land in Städte wie Matola, doch dort wartet nicht unbedingt ein besseres Leben auf sie. Matola grenzt an die Hauptstadt Maputo. Rund 1,6 Millionen Menschen leben hier, mehr als in Maputo. Getrennt sind die beiden Städte durch eine Art grüne Grenze. Landwirtschaftliche Flächen, bewirtschaftet von Kleinbauern, die damit ihre Familien ernähren und den Überschuss verkaufen. Die meisten meiner Nachbarn haben dort ein Stückchen Land, erzählt Flora George.
Ich selbst habe hier direkt neben meinem Haus noch bis vor kurzem etwas Gemüse angebaut, damit wir etwas zu essen haben. Aber das Grundstück gehört einer Kirche und die baut dort nun ein neues Gebäude. Also musste ich meinen kleinen Garten räumen. Ich hoffe, dass sie uns nun nicht auch noch aus unserem Haus vertreiben.
Denn die Familie hat schon so genug Probleme. Zur bitteren Armut kommen Schicksalsschläge. 2 ihrer Söhne sind bei Autounfällen auf den katastrophalen Straßen Mosambiks schwer verletzt worden. Ob im Krankenhaus wirklich alles Erdenkliche für sie getan wurde, weiß die Mutter nicht. Staatliche Kliniken sind in Mosambik schlecht ausgestattet. Es mangelt unter anderem an Personal, Diagnoseinstrumenten und Medikamenten. Jedenfalls lernt ihr Ältester Dionisio seit dem Unfall schwer und ist deshalb jahrelang gar nicht zur Schule gegangen.
Ich habe mir ein paar Gelegenheitsjobs gesucht und meiner Mutter bei der Arbeit auf der Müllhalde geholfen. Mit dem Geld, das ich verdient habe, konnte ich Schulmaterialien für meine jüngeren Brüder kaufen.
Stolz erzählt Dionisio, dass er nun selbst wieder zur Schule geht. Dank eines Pilotprojekts für inklusive Bildung. Nicht etwa vom Staat, sondern wie so oft in Mosambik, von einer internationalen Hilfsorganisation finanziert, in diesem Fall Handicap International. Mit 18 Jahren sitzt Dionisio jetzt in der 6. Klasse. Trotzdem schöpft seine Mutter Hoffnung. Sie selbst ist Analphabetin, so wie über 40% der Mosambikaner.
Ich hoffe, dass Dionisio etwas aus seiner Zukunft machen kann, dass es unserer Familie dadurch langfristig besser gehen wird und wir vielleicht sogar den Nachbarn helfen können, die uns in schweren Zeiten unterstützt haben. Mein größter Traum wäre ein richtiges Haus und dass alle meine Kinder zur Schule gehen können.
Nachmittags trifft Dionisio zum Unterricht in seiner Schule ein. Er hat sich schick gemacht und trägt ein makellos weißes Hemd, frisch von der Wäscheleine. Über 50 Mitschüler sitzen in Dionisios Klasse. Der Raum ist zum Bersten voll. Dabei werden die Kinder an dieser wie an vielen Schulen Mosambiks bereits über den Tag verteilt in 3 Schichten unterrichtet. Es mangelt an Lehrern und Klassenzimmern. Hier werden die knappen Staatsfinanzen sichtbar, räumt Innocentia Langa ein, die Vertreterin des Bildungsministeriums in Matola.
Lassen Sie es mich so ausdrücken, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Wenn der Bildungssektor Geld hätte, dann gäbe es ausreichend Klassenräume für alle Schüler. In der Realität werden viele von ihnen jedoch bis heute unter freiem Himmel, buchstäblich unter Bäumen, unterrichtet. Wir brauchen also mehr Geld. Das jetzige Budget reicht bei weitem nicht aus.
Doch der Grund für diesen Mangel, der ebenso den Gesundheits- und andere wichtige Bereiche der öffentlichen Versorgung betrifft, liegt nicht allein darin, dass Mosambik eines der ärmsten Länder der Welt ist. Das Problem ist teilweise hausgemacht. Jahrelang war der Staat von der Budgethilfe internationaler Geber abhängig, doch dann kam die Eiszeit. Gelder wurden eingefroren, als der sogenannte versteckte Schuldenskandal vor 3 Jahren öffentlich wurde und weltweit Schlagzeilen machte.
Mais de 5 moçambicanos são acusados de estarem envolvidos no caso das dívidas ocultas pelos Estados Unidos.
Kredite in einer Höhe von über 2 Milliarden US-Dollar hatte die Regierung heimlich aufgenommen, am Parlament und den Gebern vorbei, gestützt mit illegalen Staatsgarantien. 3 halbstaatliche Firmen sollten damit angeblich den Kauf von Patrouillenbooten und einer Thunfischflotte finanzieren. Stattdessen versickerte ein großer Teil der Summe, Schmiergelder wurden gezahlt, Verantwortliche mehrerer Ministerien und des Geheimdienstes haben profitiert. Nachdem Medien den Skandal publik machten, stürzte die Währung ab, die Staatsverschuldung schnellte in die Höhe. Es war der Beginn einer schweren Wirtschaftskrise in dem sowieso gebeutelten Land, von der sich Mosambik nur langsam erholt. In der Hauptstadt Maputo sind die Zeichen der Krise deutlich sichtbar. Läden stehen leer, die in den Jahren des Aufschwungs noch floriert hatten. Die Zahl der fliegenden Händler hat dagegen augenscheinlich zugenommen. Ebenso wie die Zahl jener Menschen, die gar nichts haben. Seka Kossa geht schweigend an ihnen vorbei. Erst ein paar Schritte weiter macht er seiner Wut Luft.
Wir haben Gaune hier. Wir haben keine Regierung.
Kossa spricht Deutsch, weil er mehrere Jahre in der ehemaligen DDR gelebt hat.
Diese Krise, die bringt viele Leute wirklich zur Armut. Es gibt Leute, die im Innenland, die produzieren so viel Tomaten, Zwiebeln, was weiß ich, Knoblauch. Niemand kauft die in der Stadt, weil es gibt eine große Krise. Viele Projekte in Maputo oder in Mosambik funktioniert nicht, weil es mangelt das Geld. Die haben diese Schiffe, Boote, was weiß ich, Kriegsmaschinen gekauft. Und viele Leute hier, die haben kein Geld mehr.
Seka Kossa selbst hält sich und seine Familie mit einem kleinen Kiosk über Wasser. In den Seitenstraßen der Altstadt herrscht das alltägliche Chaos. Marktfrauen bieten Gemüse und Garnelen feil, andere haben Capulanas vor sich ausgebreitet. Farbenfrohe, meist großgemusterte Stoffe, die in Mosambik allgegenwärtig sind. Sie werden um die Hüften gewickelt und als Rock getragen, als Tragetücher für Babys, Tischtücher und vieles mehr genutzt. Das hat uns auf eine Geschäftsidee gebracht, erzählt Jamila Mashaba de Souza.
Most of the capulanas now are not made here in Mozambique.
Die meisten Capulanas werden heutzutage nicht in Mosambik hergestellt. Früher, bis in die 80er Jahre, gab es hier noch Textilfabriken, in denen auch die Designs entworfen wurden. Aber seit dem Niedergang der Textilindustrie werden sie importiert. Dieser Entwicklung wollten wir etwas entgegensetzen.
Im Haus ihrer Geschäftspartnerin Wasi Zacharias haben die beiden eine kleine Textilmanufaktur eingerichtet. Sie haben Mode und Textildesign studiert und im Ausland gearbeitet, bevor sie in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Die Wirtschaftskrise konnte uns nicht abhalten, erzählt Wasi Zacharias.
Definitely having started the business in the beginning of the crisis.
Es war von Vorteil, dass wir unser Start-up zu Beginn der Krise gegründet haben. Jedes Geschäft, das eine solche Zeit übersteht, zeigt, dass es überleben kann. Aber natürlich ist nicht alles rosig. Unser Geschäft hat sich langsamer entwickelt als erhofft. Wir spüren, dass die Leute wenig Geld haben. Außerdem gibt es kaum staatliche Unterstützung für kleine Unternehmen wie unseres. Stattdessen viele Hürden, beispielsweise sind Banküberweisungen ins Ausland ein reiner Albtraum. Trotzdem müssen wir Zulieferer für Waren bezahlen, die es hier in Mosambik nicht gibt. Es ist einfach kein Umfeld, das auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten ist.
Immer wieder klagen Geschäftsleute auch über die Schmiergelder, die von ihnen verlangt werden. Jamila Mashaba de Souza drückt sich diplomatischer aus. Für die Zusammenarbeit mit den Behörden, etwa beim Zoll, brauche man viel Geduld.
It's a very, very hard process, very bureaucratic and never clear.
Es ist alles sehr schwierig und bürokratisch. Niemand kann einem eine umfassende Auskunft geben. Man wird von einer staatlichen Stelle zur nächsten geschickt. Die Abläufe und Gebühren sind nie klar oder übersichtlich. Zwar ist es gerade in Mode, über die Förderung von Startups zu sprechen, aber in der Realität spürt man davon nichts. Das beginnt schon bei der mangelnden Ausbildung für Fachkräfte. In unserem Bereich fehlt es vor allem an technischer Expertise. Wir bilden also selbst aus, indem wir unser Wissen teilen. Aber immer wieder springen Mitarbeiter danach ab oder werden abgeworben und wir müssen wieder bei Null anfangen.
Die beiden Gründerinnen lassen sich von all dem bislang noch nicht von ihrem Traum abbringen, die mosambikanische Textilbranche wieder zu beleben. Wirtschaftlich scheine sich ihre Heimat langsam wieder aufzurappeln.
Die Lage verbessert sich langsam. Vielleicht war es auch ein Glück, dass wir unser Unternehmen schon mit Blick auf die Krise strukturiert haben. Denn wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem wir mit unserer dann etablierten Marke im schlimmsten Fall auch ins Ausland umziehen können.
Die beiden hoffen, dass es nicht dazu kommt. Aber dieser Plan B gibt ihnen eine Gelassenheit, die die meisten anderen nicht haben. Der kurze Weg von der kleinen Manufaktur zu Seka Kossas Kiosk wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Realitätsschock. Da ist sie wieder, die Armut und die Perspektivlosigkeit. Die Straßenzüge sind schäbig, gesäumt von Apartmentblocks aus der sozialistischen Zeit. Männer hängen auf der Straße herum, aus Autolautsprechern dröhnt Musik. Sie ist bis in den Hinterhof zu hören, in dem Kossa seinen Kiosk betreibt. Aus einem Schiffscontainer heraus verkauft er Getränke und Snacks. Aber obwohl es ein Freitagabend ist, hat er nur einen Kunden. Der Blick so trüb wie das Bier vor ihm. Kossa holt zwei weitere Plastikstühle aus dem Container und stellt sie neben sein Schild. Complexo do Almao steht darauf, eine Erinnerung an seine Zeit in Deutschland. 1983 wurde er zur Tischlerausbildung in die ehemalige DDR entsandt. Mosambik brauchte das Know-how, die DDR Arbeitskräfte, es war ein Deal unter Bruderstaaten. Nach der Lehre hat er als Vertragsarbeiter in einem Betrieb bei Gera gearbeitet. Ein erheblicher Teil seines Verdienstes wurde damals nach Mosambik überwiesen, als Startkapital für seine Rückkehr, hieß es.
Dann sag okay, ich habe so viel Geld in Mosambik, ich will meine arbeiten. In Mosambik ist so ein kleiner Werkstatt. Ich will von mir, was ich in der Hand gelernt habe, hier in der Praxis bringen und überleben. Und das habe ich leider nicht geschafft. Nachdem das wieder zurückkam, na sogar von dieses Geld, es gab keine Spur.
Das vermeintliche Startkapital floss in den Schuldenabbau Mosambiks bei der DDR und nicht an die Rückkehrer. Damit war auch die Idee, Aufbauhilfe zu leisten, tot. Bis heute pocht Kossa gemeinsam mit rund 16.000 anderen ehemaligen Vertragsarbeitern auf dieses Geld. Jeden Mittwoch demonstrieren sie mitten in Maputo. Doch die Regierung hält sie nach 30 Jahren weiterhin. Kein Wunder, dass er nicht gut auf sie zu sprechen ist.
Wir haben hier Rohstoffe, Diamant, Gold, Gas, wir haben Petroleum, was haben wir? Wir haben fast alles. Aber solange noch die Leute, die in der Regierung kommen, die nennen das als Jackpot. Es geht nur um die Familie von diesen Leuten. Die gehen ins Ausland, die studieren. Und ich habe keine Chance zu gehen. Hier in Mosambik, mein Kind, so einer Uni zu gehen. Das ist zu teuer.
Kossa erwartet bei einem erneuten Wahlsieg der Regierungspartei Frelimo keine Veränderung, sondern eine Fortsetzung von Korruption und Vetternwirtschaft auf Kosten der Bevölkerung. Aber die Hoffnung gibt er nicht auf. Er will weiter demonstrieren und sich für eine gerechtere, bessere Zukunft engagieren.
Leonie March über Mosambik heute am Wahltag. Aussichten auf Besserung im ostafrikanischen Land sind mit der aktuellen Regierung also kaum vorhanden. Mehr Unterstützung gibt es vermutlich von Organisationen aus dem Ausland, wie der Deutschen Welthungerhilfe, für die David Jakob arbeitet, mit dem ich jetzt verbunden bin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Jakob, Sie waren jetzt mehrfach in Mosambik im Frühjahr, nachdem die Zyklone das Land verwüstet haben. Was waren Ihre Eindrücke?
Die Lage war natürlich extrem schlimm. Mosambik gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Zyklon Idai war ein Riesenzyklon. Das Land war schon von mehreren Regenzeiten betroffen. Es war schon sehr nass. Mehrere Flüsse wurden überflutet und ungefähr 98, 99, 100% des Agrars wurde zerstört. Also die Bevölkerung im Feld, also quasi außerhalb von den Städten, bräuchten eigentlich alles. Das hat die Welthungerhilfe dann auch in Nyamantanda verteilt. Also wir haben halt, auf Englisch sagt man Full Package, also wir haben Essen, Samen, Werkzeuge, Hygienepaketen und so weiter.
Sie haben in Mosambik als Feldlogistiker gearbeitet, also Koordination von Hilfsgütern und Nothilfeteams, so stelle ich mir das vor. Was waren denn die größten Schwierigkeiten bei Ihrer Arbeit?
Natürlich gibt es sehr viele. Straßen wurden zerstört. Man musste halt suchen, wie man an den Verteilungsorten kommt, wie man an der Bevölkerung kommt. Wir waren in Nyamantanda, das ist ungefähr in der Mitte des Landes, in der Mitte der Central Region, das ist auf der Hauptstraße nach Zimbabwe. Und da konnte man eigentlich nur mit kleinen Lastern ins Feld fahren. Das heißt, man braucht enorm viele Fahrzeuge, die ins Feld dann weiterfahren können. Hilfsgüter müssten wir dann aus Beira, das ist die größte Stadt in der Region, nach Nyamantanda kriegen. Das könnten wir mit größeren Laster machen. Das haben wir dann für 8.500 Familien ungefähr hingekriegt. Aber die Arbeitsbelastung ist enorm und die Bevölkerung hatte natürlich sehr wenig.
Inwieweit haben Sie jetzt da auch Kontakt mit den Leuten haben können? Was haben die Ihnen erzählt über das Land? Also hat man da auch ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen können zur Bevölkerung?
Ja, das ist halt schwierig. Das ist ein Land, das schon sehr arm war. In Beira, in Nyamantanda, auf jeden Fall gibt es wenig Wirtschaft. Familien haben wenig Geld, die haben wenige Arbeitsmöglichkeiten. In anderen Gebieten ist die Lage ein bisschen einfacher, also normalerweise. Ne? In Pemba im Norden, wo wir auch waren, also die Region wurde dann, also in Cabo Delgado, wurde von dem zweiten Zyklon betroffen, von Zyklon Kenneth. Das ist normalerweise ein Touristenort. Und da ist die Lage ein bisschen besser normalerweise. Ne? Also da gibt es mehr Arbeit und so weiter.
Wir haben vorher in der Reportage von Leonie March gehört, dass es viele Krisen in dem Land gibt. Gewalt, Korruption, Finanznot, Naturkatastrophen haben wir jetzt gerade gehört. Der Klimawandel spielt auch damit rein. Was können Sie überhaupt als Hilfsorganisation tun angesichts so vieler Probleme im Land? Ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?
Natürlich ist es extrem schwierig. Ne? Ich meine, der humanitäre Bedarf war da und darauf muss man reagieren. Das ist klar. Aber es muss natürlich langfristige Entwicklungsarbeit geben müssen. Leute müssen auf jeden Fall in der Lage sein, dass die Existenzgrundlage selbst sichern können. Und dafür arbeiten wir auch noch.
Das heißt, wie arbeiten Sie dafür?
Also wir verteilen Samen und Agrarwerkzeuge. Wir zeigen denen neue Methoden für Anbau von verschiedenen Agrarsachen. Und wir gucken halt auch, wie die besser in den Märkten kommen, dass die Kleinbauern halt besser mit den größeren Märkten verknüpft sind und so weiter.
Das heißt, welche Zukunftsaussichten, abschließend gefragt, für Mosambik sehen Sie denn?
Naja, es ist natürlich extrem schwierig. Zyklon Kenneth, der zweite Zyklon, war der größte, der die Region jemals betroffen hat. Und mit dem Klimawandel wird das natürlich auch sehr schwierig. Es wird auf jeden Fall mehrere extrem große Stürme geben. Und das wird natürlich sehr, sehr schwierig in der Zukunft.
Sagt David Jakob. Er ist in München geboren, aber in Großbritannien aufgewachsen. Jetzt seit 2 Jahren arbeitet er bei der Welthungerhilfe, war auch jetzt aktiv in Mosambik. Vielen Dank.
Danke.
Ich bin André Zanto, soweit der Weltzeit-Podcast heute. Wenn Sie mehr über die DDR-Gastarbeiter aus Mosambik erfahren wollen, dann lege ich Ihnen deutschlandfunkkultur.de, unsere Internetseite, ans Herz. Da gibt es einiges dazu. Danke fürs Zuhören.